Ja, ich möchte am Anfang erstmal ein kleines Zeugnis geben. Und zwar, einige unter uns wissen das, dass ich seit Donnerstag mit Schwindel zu tun gehabt habe und am Donnerstag nicht zur Gebetsstunde kam, weil ja, ich wie ein leicht Betrunkener durch die Wohnung gegangen bin. Und für den heutigen Morgen wollte ich auch absagen, weil ich noch nicht so auf 100% bin. Aber ich dachte dann, der Herr wird mir helfen. Und vorhin habe ich gemerkt, dass so ein leichter Ausfallschritt, also man geht, und dann macht man so einen Schritt nach links. Und wenn ich so einen Schritt nach links mache, dann ist es einfach, dieses Schwindelgefühl auszugleichen. Aber es ist jetzt heute Morgen einmal passiert und ansonsten fühle ich mich gut, so wie Romy gerade gesagt hat. Ich versuche es einfach und hoffe, dass das soweit klappt. Also, ja. Der Herr wird mir helfen. Punkt, fertig, aus. Genau, ja. Halleluja. Gut, ich möchte heute Morgen Jesaja 53 wieder nehmen, und zwar ab dem Vers 4 bis dem Vers 7. Und diese Verse zunächst einmal lesen. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken, dass es das Evangelium auch im Alten Testament gibt, gerade hier in Jesaja 53. Da ist alles vorhanden, was wir im Neuen Testament, in den einzelnen Evangelien, aber auch in den Briefen lesen können. Und wir danken dir, dass du schon zur alttestamentlichen Zeit dieses Evangelium, dieses wunderbare Evangelium vorgestellt hast. Nun bitte ich dich um deinen Segen und um deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind also das letzte Mal stehen geblieben bei dem Gedanken, was der Herr gelitten hat von Seiten der Menschen und was er gelitten hat von Seiten Gottes. Und das müssen wir wirklich unterscheiden. Das sind zweierlei Dinge, bei denen es sich lohnt, genauer hinzusehen. Denn die Römer haben nicht ein sühnendes Leiden ausgeführt. Und das wird manchmal in Predigten beziehungsweise in Filmen oder bei was auch immer, bei welcher Gelegenheit, so herausgehoben, was der Herr gelitten hat durch die Geißelung und durch die Dornenkrone. Er hat gelitten, keine Frage. Aber er hat eigentlich viel, viel mehr gelitten dadurch, dass er beladen war mit unseren Sünden. Ja, Gott dagegen hat den Herrn Jesus in den Stunden der Finsternis am Kreuz beladen mit unseren Sünden, mit unserer Schuld. Da hat Gott ihn geschlagen. Als ich das gelesen habe, habe ich nochmal meine Augen gerieben und habe genauer hingeschaut, aber da steht das. Gott hat Jesus geschlagen. Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Dieses Leiden, das dürfen wir also deutlich unterscheiden von dem, was ihm die Menschen angetan haben. Und dieses Leiden, verursacht durch unsere Sünden, war noch unvorstellbar schrecklicher als das, was der Herr von Seiten der Menschen erduldet hat. Das müssen wir wirklich für unser Herz festhalten. Wenn wir also in der Zukunft eine Predigt hören oder einen Film sehen über das Evangelium, dann dürfen wir immer uns fragen, was wird betont? Was wird betont? Wird das Leiden betont, verursacht durch die Menschen, oder wird das Leiden betont, verursacht durch die Hand Gottes, beziehungsweise durch unsere Schuld? Warum? Nun, weil nur das Leiden durch Gottes Hand uns Sühnung gebracht hat. Da wurde die Sünde gekreuzigt. Da wurde sie ausgelöscht. Da wurde der Preis bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Dann noch etwas hier im vierten Vers 4b, da heißt es, wir hielten ihn für bestraft. Wir hielten ihn für bestraft. Das Wort bestraft wurde besonders verwendet für Menschen, die in der damaligen Zeit einen Aussatz gehabt haben. Und deswegen spricht der Talmud, also die alttestamentliche Erklärung, hebräische Erklärung des Alten Testamentes, von dem Messias als dem Bestraften. Das ist ein gängiger Ausdruck, der verwendet wird in diesen Erklärungen. Der bestrafte Messias. Und der Aussatz, das war ja von jeher ein Bild für die Sünde. Und wenn wir einmal überlegen, Aussatz, das ist ja eine Krankheit, die steckt in uns Menschen drin oder sie steckt nicht in uns drin. Eines von beiden. Und wir Menschen haben die Erbsünde auch in uns von Geburt an. Die ist da, latent da, auch wenn sie nicht zum Ausbruch kommt, aber sie ist da. Und irgendwann bricht dann der Aussatz äußerlich sichtbar bei Menschen aus. Ich habe mir gestern Abend noch einmal Bilder im Internet angeschaut, bei Menschen, die einen Aussatz haben. Also es sind Bilder, die nicht so schön sind. Das ist, die Menschen werden deformiert. Sie sehen ganz, ganz anders aus als vorher. Und genauso ist es eigentlich mit der Erbsünde. Irgendwann bricht die Erbsünde aus in konkreten Gedankensünden, in konkreten Wortsünden oder in Tatsünden. Dinge, die ich mache, aber nicht machen sollte, und Dinge, die ich unterlasse, aber machen sollte. Und das können wir auch schon bei kleinen Kindern sehen. Wenn sie plötzlich auf ein anderes Kind losgehen, mit 3 Jahren, da kann die Sünde richtig ausbrechen und oh, das gehört mir. Oh, nicht? Und dann wird aufeinander losgegangen. Aber letztendlich, und das ist das Tragische, führt der Aussatz zum Tod. Zum leiblichen Tod, den erfahren wir, aber auch zum geistlichen Tod. Seht, und diesen Platz hat schließlich Jesus Christus für uns persönlich eingenommen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Jetzt stellen wir uns das einmal vor, der Herr Jesus hat Sünde nicht gekannt. Der hat in seinen Gedanken nicht begehrt. Der hat nie gelogen. Der hat nie Aggressionen gehabt gegen irgendeinen Menschen. Der hat nicht gelogen. Der hat nichts dergleichen gemacht. Und erst am Kreuz hat er die Erfahrung gemacht und gewusst, was Sünde ist. Und nicht nur, dass er diese Erfahrung gemacht hat oder wusste, was Sünde ist, sondern er war beladen mit unserer Sünde. Nicht nur von meinem Leben, sondern von Milliarden von Menschen durch alle Zeitalter hindurch. Nicht vom Alten Testament her war die Sünde nur bedeckt durch das Blut der Tiere. Aber jetzt sollte die Sünde weggenommen werden, sodass sie nicht mehr auffindbar ist, nicht mehr aus den Tiefen des Meeres geholt werden kann. Und das hat Jesus vollbracht. Er trug den Aussatz der Sünde am Kreuz. In 2. Korinther 5,20 heißt es, den der Sünde nicht kannte. Der Sünde nicht kannte. Wir kennen das. Wir wissen von klein an, was Lüge ist. Nein, Papa, habe ich nicht gemacht. Nein, Mama, habe ich nicht gemacht. Und in Wirklichkeit haben sie es gemacht. Ja? Haben wir doch alle als Eltern mal erlebt. Und den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die Sünde ist ja die sündige Natur des Menschen und der Herr Jesus wurde von Gott juristisch gesehen am Kreuz hingestellt, als wäre er die Ursache gewesen. Aber er war nicht die Ursache, sondern unsere Sünde, unsere Schuld war die Ursache, dass er dort am Kreuz gehangen war. In diesen 3 Stunden der Finsternis. Und genau darum hat ihn dann auch Gott verlassen, sodass Jesus geschrien hat nach Psalm 22, Vers 1, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die erste und letzte Warum-Frage, die Jesus gestellt hat. Wir Menschen stellen oft Fragen mit Warum. Warum bin ich krank und warum habe ich dies und warum habe ich kein Geld und warum und so weiter. Nicht? Der Herr Jesus hat ein einziges Mal eine Warum-Frage gestellt. Vater, warum gehst du weg von mir? Warum bin ich alleine in dieser Finsternis? Warum muss ich das durchmachen? Und warum? Warum? Warum hat ihn Gott verlassen? Weil Gott heilig ist. Und nicht nur heilig, sondern 3-mal heilig. Und weil er sich von seinem Sohn entfernen musste, weil er zur Sünde geworden war. Am Kreuz auf Golgatha. Gott kann keine Gemeinschaft haben mit der Sünde. Und deswegen musste er dort am Kreuz seinen geliebten Sohn Jesus verlassen. Hast du als Vater schon einmal deine Kinder verlassen? Als Mutter deine Kinder verlassen? Ist doch eigentlich unmöglich. Unmöglich. Ich habe mal gelesen von einem Kind, das an der Autobahn ausgesetzt war. Also ich dachte, wenn das so weit bei einer Mutter kommt, die ihr Kind aussetzt an der Autobahn, dann muss etwas grundsätzlich falsch gelaufen sein. Ich gebe da der Mutter noch nicht einmal die Schuld, sondern sie kann fertig gewesen sein durch äußere Umstände oder was auch immer. Also Gott, dass er seinen Sohn verlässt, aber er konnte nicht anders. Er konnte nicht anders, weil er heilig ist. Und so wie es bei seinem Sohn gegolten hat, so gilt es auch bei uns. Wisst ihr, in dem Moment, wo wir Sünde in unserem Leben zulassen und mit der Sünde leben im Schlepptau, dann wird der Heilige Geist immer stiller und stiller in unserem Leben. Er wird betrübt werden, sagt der Epheserbrief. Betrübt, weil wir die Tür aufgemacht haben für Sünde. Und das sollte nicht der Fall sein. Und das wird hier dem Überrest bewusst in den Versen 5 bis 6. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und hier steht dieses hebräische Wort Shalom. Und Shalom, das bedeutet ein allumfassender Friede, ein Friede mit Gott, ein Friede unter den Menschen, ein Friede mit allem, was da den Tag über mir begegnet. Das ist Shalom. Und Jesaja sagt, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, zu unserem Shalom. Das können wir erfahren. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ich habe es vorhin im Gebet zum Ausdruck gebracht, hier finden wir alttestamentlich gesehen die fundamentale Wahrheit des Evangeliums. Nämlich Erlösung durch Stellvertretung. Erlösung durch Stellvertretung. Und zwar sehr klar weitergegeben. Der Unschuldige leidet anstelle des Schuldigen. Und das ist Evangelium, das ist pures Evangelium. Ein Unschuldiger ist für dich gestorben. Das dürfen wir den Menschen sagen. Wir gehen weiter zu Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Da bezieht sich der Prophet Jesaja auf all die Misshandlungen, die der Kreuzigung vorausgegangen sind. Wir haben ja in 1. Petrus 2, 23 gelesen, der geschmäht, nicht wieder schmähte. Und was er alles in diesen Pseudo-Gerichtsverhandlungen erlebt hat, das ist hier zusammengefasst. Er wurde misshandelt, aber er, und dieses Er, das ist betont, das ist großgeschrieben im Hebräischen, könnte man sagen. Er, der Sohn Gottes, seine Majestät, er hat sich darunter gebeugt und war still. Wir lesen in Matthäus 27, wie der Herr Jesus seinen Mund nicht aufgetan hat in der Gerichtsverhandlung. Das merken wir ja, wenn wir gerade in den Evangelien die Berichte lesen. In der Gerichtsverhandlung hat er geschwiegen, er war ruhig. Vor Pilatus, er schwieg, vor dem hohen Priester Kaiaphas, er schwieg, vor der johlenden Menge draußen, die nur darauf gewartet hat, dass er endlich gekreuzigt wird, er schwieg. Vers 7 weiter, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Ist schon einige Zeit her, da habe ich eine Dokumentation gesehen über Schafe in Australien. Und wenn die so unterwegs sind, dann blöken die den ganzen Tag. Irgendwas und dann wird geblökt und irgendwas hier und es wird geblökt. Also ich könnte das, glaube ich, gar nicht ertragen, den ganzen Tag dieses, ich kann es gar nicht nachmachen. Jedenfalls hört sich nicht für meine Ohren nicht so dolle an. Aber eines war mir interessant. War nichts von einer Schlachtung in dieser Dokumentation, aber dass Schafe geschert werden in Australien. Und wenn der Scherer es greift und zu sich zieht, und dann wird es ja auf den Rücken gelegt und dann kommt die Maschine und mit der Maschine geht er über den ganzen Körper, damit die Wolle abgeht. Dann ist dieses Schaf, und das hat mich seinerzeit gewundert, einfach nur still, absolut still. Vorher dieses Blöken und dann diese Stille. Also jedenfalls für mich war das sehr eindrücklich. Und bei dem Herrn Jesus, da war das genauso. Früher in Diskussionen, da ist er hineingegangen mit den Pharisäern und hat ihnen widerstanden. Und sie haben gemerkt, was ist das für ein Lehrer? Nicht? Wenn er ungerecht angegangen war von ihnen, dann hat er sich gewehrt. Aber dann in dieser letzten Verhandlung, da hat er nicht mehr gesprochen. Und die Frage darf doch gestellt sein, warum? Warum? Warum hat er sich nicht gewehrt und gesagt, ich bin unschuldig? War es Resignation in seinem Herzen? Hat er innerlich aufgegeben? Also jeder hätte es verstanden, wenn er innerlich aufgegeben hätte. Aber ihr Lieben, das war nicht der Punkt. Das war nicht der Punkt. Nein, es war für ihn von vornherein klar, das Urteil, das ist bereits gefällt. Die wollen meinen Tod. Die wollen, dass ich sterbe. Und er hatte es vermutlich selber gehört, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wir können uns das vorstellen, wie eine ganze Menschenmenge schreit und im Chor das immer wieder sagt. Das Urteil war bereits gefällt, noch bevor der eigentliche Prozess begonnen hatte. Und wisst ihr was? Das ist das Schändlichste, was es überhaupt gibt. Wenn jemand vorverurteilt wird. Bei uns geschieht das nicht mehr so, aber es geschah einmal in den Medien. In den Medien, dass ein Politiker vorverurteilt wurde. Und es war sogar noch ein Bundespräsident. Also das ist für mich etwas vom Allerschändlichsten. In der Justiz, auch heute in anderen Ländern, ist das der Fall. Denken wir nur an Russland, an Nawalny. Als er da im Käfig saß, da war von vornherein klar, der wird nie mehr rauskommen. Putin will, dass der da drin bleibt. Da Da muss nur noch etwas erfunden werden und dann wird er abgeurteilt. Aber bei uns, das Urteil darf erst gefällt werden, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Das gilt bei uns. Aber bei Jesus, es war klar, er muss sterben. Und deswegen der Prozess war eigentlich bei unserem Herrn nur noch eine reine Formalie, nichts anderes. Und unser Herr, er hatte sich nicht mehr verteidigt, er hat geschwiegen. Er hat einfach nur geschwiegen. Nun ist es wichtig, man darf davon nichts ableiten. Nicht, du bist angeklagt, du musst vor Gericht kommen und der Herr Jesus hat geschwiegen, also schweige ich auch vor Gericht. Also das würde ich hier nicht sehen. Nein, wir haben die Möglichkeit, uns zu verteidigen und klar zu sagen, nein, das habe ich nicht gemacht. Und entweder man glaubt uns oder man glaubt uns nicht. Und auch wenn es um das Evangelium geht, heutzutage, dann dürfen wir in würdiger Weise dem etwas entgegenhalten und sagen, Entschuldigung, aber ich glaube an den Herrn Jesus Christus und ich versuche zu leben nach der Bibel und deswegen habe ich das und das gesagt. Punkt, fertig, aus. Die Situation kann vielleicht kommen, wenn Verfolgungszeit ist, dass von vornherein klar ist, alle Christen werden eingekerkert oder was auch immer. Dann brauche ich nicht mehr zu reden. Dann brauche ich nichts mehr dagegen zu halten. Ist ja sowieso klar. Ich werde eingekerkert. Der Preis für den Glauben. Also da müssen wir, denke ich, Acht geben. Und da wird nun ein ganz interessanter Vergleich gemacht mit dem Lamm, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Und damit wird nun alttestamentlich das Tieropfer gedeutet. Und es wird gedeutet auf den Herrn Jesus. Nicht für einen Juden war das selbstverständlich, die Juden kannten das, arme Leute, die haben Tauben geopfert, reichere Leute, die haben Kälber oder Stiere geopfert, je nachdem. Zuerst in der Stiftshütte, dann im Salomonischen Tempel und später nach Jesaja, dann im zweiten Tempel. Aber Jesaja zur Zeit des ersten Tempels wendet nun hier dieses Tieropfer auf den Messias an und macht deutlich, der Herr Jesus ist dieses Lamm. Dieses Lamm, das ein Opfer sein soll für die Sünden der Welt. Und durch dieses Opfer wird er alle Schuld dieser Welt, kann man sich gar nicht vorstellen, alle Schuld dieser Welt wegschaffen. Wegschaffen. Ein Bild noch zum Schluss. Ich war in der sogenannten Volksschule, habe dort 8 Klassen besucht und da gab es noch die Tafel. Und auf der Tafel wurde mit Kreide geschrieben. Wer hat das erlebt? Ne, haben wir alle erlebt, ja, genau. Und jedenfalls unter anderem hieß es dann, Werner, kommst du nach vorne und machst die Tafel sauber? Naja, dann bin ich halt nach vorne gegangen und habe den Schwamm in das Wasser eingetaucht, das schon so voller Kreide war, und habe dann darum geschmiert und gemacht und getan. Und wahrhaftig, die Schrift war nachher weg. Auf der Tafel war ein einziges Geschmiere, aber das vorher, was da stand, Mathematik oder was es auch immer war, das war vollkommen weg. Und das ist für mich so ein eindrückliches Bild. Der Herr Jesus hat unsere Schuld, unsere Schulden weggewischt, vollkommen weggewischt mit seinem kostbaren Blut. Und es ist für mich immer wunderbar, wenn wir Abendmahl haben und daran in besonderer Weise erinnert werden, dass der Herr sein wirklich kostbares Blut, Blut ist ja Leben, sein kostbares Blut für mein Leben gegeben hat. Und dafür können wir ihm nur danken. Amen.